Die Presse.
Hallo und willkommen. Mein Name ist Anna Wallner und ich begrüße Sie bei einer neuen Folge von Was wichtig ist, unserem Nachrichtenpodcast. Ja, es waren drastische Worte, die Martin Kreutner am Montag gesprochen hat. Der Jurist saß nämlich nun 6 Monate lang jener Kommission vor, die klären sollte, ob es unter dem mittlerweile verstorbenen Sektionschef Christian Pilnacek zur politischen Einflussnahme auf die Justiz gekommen war. Die Kommission kommt nun zu dem Befund, dass im österreichischen Justizsystem sehr wohl Interventionen, pseudo-amikale Strukturen und zu wenig Abstand zu Politik und Medien an der Tagesordnung stehen. 230 Seiten ist der Bericht der Kreutner Kommission lang und 16 Seiten hat die Zusammenfassung, die am Montag an Journalistinnen und Journalisten verteilt wurde. Es sieht jedenfalls danach aus, als ob sich pünktlich zum Wahlkampf ein neuer Streit um die Justiz zwischen ÖVP und Grünen anbahnt. Und genau darüber reden wir jetzt in dieser Folge. Zu Gast bei mir im Studio ist heute Daniel Bischoff aus der Innenpolitik. Hallo.
Hallo, Anna.
Und ein wenig später werden wir dann übrigens auch noch unseren Kollegen Gernot Rohrhofer hören, und zwar mit einem Exkurs zu Pilnaceks Laptop und zu einem alten Bekannten, nämlich zu Peter Pilz. Aber bevor wir loslegen, haben wir noch etwas für Sie.
Letzter Aufguss!
Boah, ist das mit dem Klimawandel nicht eh schon heiß genug?
Ja, aber genau darum geht's bei dem Aufguss, ja.
Herzlich willkommen bei Der letzte Aufguss, dem Klimapodcast der Presse.
Bei uns hört ihr die entscheidenden Fakten in Sachen Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit.
Jeden zweiten Freitag bringen wir Klarheit in ein heißes Thema aus der Klimadebatte.
Der letzte Aufguss.
Reinhören und mitreden.
Und einen Mutmacher bringen wir auch mit.
Daniel, zuerst einmal die Basic-Frage: Warum wurde diese U-Kommission von Justizministerin Alma Sadic überhaupt eingesetzt und was hat sie geprüft?
Also der Auslöser war ein heimlich aufgenommenes Gespräch des verstorbenen Justizsektionschefs Christian Pilnacek, das Ende des vergangenen Jahres publik wurde. Und Pilnacek hat darin von möglichen politischen Interventionen der ÖVP auf Ermittlungen gesprochen. Die Volkspartei bestreitet, dass es jemals solche Interventionen gegeben hat. Ministerin Sadic hat aber daraufhin jedenfalls eine Kommission eingesetzt und die sollte nun prüfen, ob es solche Interventionen oder sonstige Auffälligkeiten bei Strafverfahren gegeben hat.
Jetzt hat Alma Sadic diese Kommission eingesetzt. Wer ist denn da drinnen gesessen?
Also der Leiter der Kommission war Martin Kreutner. Er war früher Spitzenbeamter und startete zuletzt das Antikorruptionsvolksbegehren. Dann saßen da auch noch diverse Juristen drinnen, also Strafrechtler, eine Gerichtspräsidentin, auch ein Spitzenjurist aus Deutschland. Und sehr wichtig ist auch festzuhalten, also das waren jetzt keine Ermittler, die hatten keine kriminalpolizeilichen Befugnisse, die konnten nicht feststellen, der oder die hat eine Straftat begangen natürlich. Also das war überhaupt nicht deren Aufgabe, sondern die konnten beispielsweise Einsicht in Strafakten nehmen oder freiwillig Auskunftspersonen befragen und sich dadurch ein Bild machen, um ihren Bericht zu erstellen.
Das Ganze ist relativ schnell passiert. 6 Monate ungefähr hatten die Zeit, circa, seitdem sie eingesetzt wurden. Was ist nun das Ergebnis dieser Kreutner-Kommission, das jetzt am Montag bekannt gegeben wurde?
Also zunächst muss ich da nur dazu sagen, das Vorgehen ist ein bisschen merkwürdig. Also die Zusammenfassung der Ergebnisse wurde gestern, also am Montag, präsentiert. Und der Bericht ist zwar an sich fertig, wird aber noch vom Justizministerium geprüft auf Medien- und datenschutzrechtliche Fragen. Also ich kann mich jetzt nur beziehen auf die Zusammenfassung des Berichtes. Ja. Mhm. Und demnach gab es laut der Kommission über einen Untersuchungszeitraum von 2010 bis 2023 gleich mehrere politische Interventionen und andere Auffälligkeiten. Sie kritisiert eben zum Beispiel, dass der verstorbene Sektionschef Pilnacek zu nah an der Politik dran gewesen sei und es an der notwendigen Distanz zu Politikern vermissen ließ. Auch unzulässige Weitergabe von Informationen, Aktenleaks an Medien und an Politiker werden kritisiert. Also, und es wird auch von einer Zweiklassenjustiz gesprochen, die es in Österreich gäbe.
Mhm, darüber sprechen wir dann nachher noch einmal genauer. Da werden auch konkrete Beispiele genannt. Also du hast jetzt selbst gesagt, der Bericht ist noch nicht öffentlich, aber es wurde so ein Exzerpt veröffentlicht von ungefähr fast 20 Seiten für Journalisten und Journalistinnen. Und bei der Pressekonferenz, die diese Kommission gegeben hat, wurden dann auch konkrete Beispiele genannt. Eines hatte auch SPÖ-Bezug. Was war das für ein Beispiel?
Genau, also generell war die Zusammenfassung bisher eher abstrakt. Da wird sicher der Bericht wahrscheinlich, nehme ich an, noch ausführlicher werden, aber genannt wurden da etwa schon bereits bekannte Treffen Pilnercheks mit ÖVP-Beschuldigten in der Causa Casinos. Das wurde ja damals groß diskutiert, dass er während des laufenden Strafverfahrens mit Beschuldigten da konferiert. Aber zu diesem Fall mit SPÖ-Bezug, der war dann eben neu. Da wurden auch keine Namen genannt, aber aus den Details geht klar hervor, dass es da um die Ermittlungen gegen Ex-Bundeskanzler Werner Faymann und seinen Vertrauten Josef Ostermeier in der ÖBB-Asfinag-Inseraten-Affäre geht. Und hier soll es, das hat die Kommission jetzt angegeben, also als neue Information, soll es während des laufenden Strafverfahrens zu einem Treffen Pilnercheks mit dem SPÖ-Justizsprecher gekommen sein. Und dort sollen auch dann während des laufenden Verfahrens schon geheime Interne an diesen weitergegeben worden sein.
Das heißt, man sieht also anhand auch dieses Beispiels, wie weit zurück die Kommission geblickt hat. Und vielleicht sollte man an der Stelle sagen, warum. Sie hat sich den Zeitraum 2010 bis 2023 ausgesucht, weil, also nicht ausgesucht, aber vorgenommen, seit Pilnercheks Sektionschef war.
Genau,
also
2010 genau, ist er Sektionschef geworden.
Ja. Weil der Ausgangspunkt Christian Pilnercheck war, es ist schwierig, er ist nicht mehr unter uns. Es ist auch eine heikle Sache, wie man über einen Verstorbenen spricht. Wie kommt er denn jetzt, auch in dieser Pressekonferenz und in diesem ersten Exzerpt der 18 Seiten, wie kommt denn der eigentlich jetzt da weg?
Ja, eben sehr schwierig darüber zu sprechen, auch weil er sich natürlich nicht mehr dazu Stellung nehmen kann. Er hat selbst immer betont, dass er unparteiisch war, dass er keine Nähe zu einer politischen Partei hatte und dass er immer sachlich und nie aus sachfremden Gründen gehandelt hat. Generell würde ich sagen, deckt sich der Bericht jetzt mit dem, was schon in den parlamentarischen Urschussberichten gestanden ist, nämlich dass er halt dann doch vielleicht manchmal die professionelle Distanz vermissen hat lassen zu Politikern, zu ÖVP-Vertretern und dass er da hier seine sehr große Machtfülle als Spitzenbeamter mitunter nicht ganz gerecht geworden ist in seiner professionellen Handhabung der Kontakte.
Apropos Pilnercheck, rund um den Tod des ehemaligen Sektionschefs, der mittlerweile als Suizid eingestuft wurde, gibt es auch eine Nebentangente, die recht spannend ist. Und zwar geht es da um die privaten Daten des Toten. Mein Kollege Gernot Rohrhofer hat sich das genauer angesehen. Gernot, worum geht es jetzt da genau?
Ich glaube, du meinst die Daten des Laptops, nämlich des Privatlaptops von Christian Pilnercheck. Der wurde in den vergangenen Wochen recht hochgeschrieben, wenn ich das so salopp sagen darf. Einige Medien haben berichtet, dass hier kompromittierende Daten oben sein sollen und dass sozusagen dann die Bombe hochgehen würde mit der Präsentation des Kreutner-Berichtes. Aber die große Bombe, auf die warten wir zumindest bis heute noch.
Weil es hat jetzt eben dann so ausgesehen, dass bei dieser Präsentation des Kommissionsberichts dieser Laptop überhaupt nicht erwähnt wurde.
Richtig, also die Kommission, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, hat in diesen 90 Minuten, die diese Pressekonferenz gedauert hat, das Wort Laptop nicht einmal verwendet. Eine Journalistin hat dann eine Frage rund um den Laptop gestellt, da gab es aber dann auch keine konkrete Antwort. Im Nachgang zu dieser Pressekonferenz habe ich mit dem Martin Kreutner länger gesprochen über den Laptop und er sagt, das Problem ist, dass man einfach nicht verifizieren kann, ob es der Laptop war. Also er hat gesagt, die Kommission hat tatsächlich einen Laptop zur Verfügung gestellt, aber man weiß nicht, ob es wirklich der Laptop war, also der Laptop von Christian Pilnercheck. Und das zweite Problem an dieser Geschichte ist, dass man ja gar nicht weiß, sind dann wirklich alle Daten oben oder diejenigen, die das zur Verfügung gestellt haben, vielleicht haben die Daten runtergenommen, andere Daten raufgegeben. Das weiß man ja nicht, ohne dass ich jemandem etwas unterstellen will. Aber aus diesem Grund hat die Kommission, glaube ich, darauf verzichtet, groß auf den Laptop abzustellen. Aber, das hat Kreutner schon gesagt, man habe die Daten additiv verwendet. Das heißt, man hat schon da und dort vermutlich Übereinstimmungen zu anderen Aussagen gefunden und es wurden auch Verschlussakten auf dem Laptop von Christian Pilnercheck gefunden. Aber das per se muss noch nicht irgendwie kriminell sein, denn es kann ja sein, dass er die Daten einfach zur Verfügung gestellt bekommen hat und wir als Journalistinnen und Journalisten bekommen ja auch vielfach Daten zur Verfügung gestellt oder Dokumente und das ist per se noch nicht strafbar.
Wobei es grundsätzlich so ist, dass er als Sektionschef nicht unbedingt automatisch Zugriff auf Verschlussakten haben sollte. Das ist jetzt sozusagen das Problematische daran.
Es wird sozusagen, die Theorie lautet so, er hätte das nicht haben dürfen. Da bin ich aber der Überzeugung, man müsste sich das im Einzelfall ansehen.
Wie ist er da drauf gekommen?
Wo kommt er jetzt zu welchen Daten?
Jetzt ist ja spannend, dass bei all diesen Gerüchten und diesen Vermutungen, die da im Raum standen, ein Name immer wieder auftaucht, nämlich von einem alten Bekannten. Es ist Peter Pilz, der ehemalige Grüne und dann Parteigründer seiner eigenen Liste, der auch die Webseite Zack Zack mittlerweile herausgibt. Was hat er damit zu tun?
Peter Pilz schlachtet das Ganze eigentlich aus, seit Monaten muss man sagen. Er hat sich auch irgendwie in einer gewissen Art und Weise die Deutungshoheit gesichert. Er war es, der als erster darüber berichtet hat, dass die Sicherstellung der persönlichen Gegenstände von Christian Pilnicek illegal gewesen sei. Die einschreitenden Polizisten damals haben das Handy, haben die Brieftasche, haben den Autoschlüssel und den Wohnungsschlüssel von Christian Pilnicek an sich genommen mit der Begründung, er ist tot und Anspruch auf diese Gegenstände haben jetzt die Hinterbliebenen. Das wurde so argumentiert, aber Pilz, wie gesagt, hat daraus einen Kriminalfall gemacht, schreibt auch immer wieder über diesen Kriminalfall Pilnicek, wo er dann auch den einschreitenden Beamten des Landeskriminalamtes Niederösterreich Amtsmissbrauch unterstellt hat und er hat immer vom Putztrupp der ÖVP gesprochen. Das heißt, seine Geschichte, seine Erzählung geht so, dass die Polizisten im Auftrag eines anderen höherrangigen Polizisten oder vielleicht im Auftrag von Wolfgang Sobotka, dem ÖVP-Nationalratspräsidenten, gehandelt hätten, um hier möglicherweise belastende Spuren, die der ÖVP schaden könnten, zu vernichten. Einen Hinweis darauf gibt es nicht, aber man muss dazu sorgen, dass die WKStA tatsächlich ermittelt, nämlich gegen den Leiter der Mordgruppe im Landeskriminalamt Niederösterreich und neuerdings, das ist erst gestern bekannt geworden, auch gegen einen zweiten Polizisten, jetzt wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs.
Okay, nur mit der Kommission hat das an und für sich nichts zu tun.
Mit der Kommission hat es zum Teil zu tun, also die Tatsache der Abnahme, ob die jetzt illegal war oder nicht, die hat mit der Kommission nichts zu tun, wenngleich Martin Kreutner als Kommissionsvorsitzender auch eine Anzeige in dieser Causa erstattet hat. Also da gibt es mehrere sozusagen, die da das Ganze ein bisschen betrieben haben. Aber was man schon sagen kann, Pilz berühmt sich ja Quelle für die Kommission zu sein, nämlich indem er eine Datenkopie des Pilnicek-Laptops übermittelt hat. Jetzt gibt's aber dann nicht nur den Peter Pilz, der das getan haben will, sondern auch einen Journalisten der Kronenzeitung, der wiederum will den Laptop von einem Anwalt angeboten oder übergeben bekommen haben im ersten Wiener Gemeindebezirk. Und der schreibt dann selbst in einem Artikel vor wenigen Tagen, dass ihm der Laptop bei der Krone gelandet ist und dass man diese Daten ebenfalls der Kommission zur Verfügung gestellt hat. Also hier gibt's fast ein Duell. Aber nochmal kurz zurück zu Peter Pilz, der hat diese Präsentation der Pilnicek-Kommission, wobei sie sich ja nicht so nennen lassen will, genutzt und hat das als seine Bühne gesehen, hat da sehr viel elaboriert, muss man schon fast sagen, hat sehr viele Fragen gestellt und der sieht sich jetzt natürlich in seiner Geschichte, die er seit vielen Jahren erzählt, vom schwarzen tiefen Staat bestätigt und er schreibt jetzt auch auf Zack Zack auf seiner Plattform, das hast du schon angesprochen, von einem System, das nennt er System PFBH, P für Pilnicek, F für Johann Fuchs, das ist der Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Wien, dann gibt's den B, den Wolfgang Brandstätter, den ehemaligen Justizminister und da gibt's auch den H, den Andreas Holzer, das ist der Leiter des Bundeskriminalamtes und da sagt er, das wäre quasi ein türkises System, also im Staat und das hätte eigentlich die Aufgabe, die ÖVP zu schützen, vornehmlich dem Rechtsstaat. Das ist die Erzählung von Peter Pilz und der Kreutner Kommissionsbericht, der geht natürlich in die Richtung, dass es Interventionen gab und da fühlt er sich bestätigt und schreibt halt jetzt quasi seine Theorien weiter.
Und wir werden sehen, was dann in den 230 Seiten des Kommissionsberichts wirklich drinsteht, weil die sind ja bis jetzt noch nicht veröffentlicht worden.
Dieser Bericht, den gibt's noch nicht. Aus der Kommission hat's geheißen, der Bericht ist am Sonntag übermittelt worden, dem Justizministerium. Dort prüfe man jetzt medienrechtlich, datenschutzrechtlich, was veröffentlicht werden darf und was nicht. Und dann soll eine geschwärzte Version allen zur Verfügung gestellt werden. Also auch der Öffentlichkeit, nicht nur den Journalistinnen und Journalisten.
Kommen wir jetzt wieder zurück zum Ergebnis der Kommission. Martin Kreutner war am Montag jedenfalls ein gefragter Interviewpartner und er hat da einen bemerkenswerten Satz gesagt, nämlich, dass Österreich mit seinem aktuellen Zustand der Justiz wahrscheinlich nicht mehr EU-Mitglied werden würde. Das ist schon ziemlich hart. Was genau meint er denn da, Daniel Bischoff?
Genau, das ist eine Aussage von ihm im Zeitbild 2 Interview, die gefallen ist. Also er hat generell da kritisiert, dass es unterschiedliche Verfahrensregeln für Verfahren mit prominenten Beschuldigten gibt. Also das ist auch gesetzlich festgeschrieben. Da gibt es weitergehende Berichtspflichten für die Staatsanwaltschaften. Und er hat da eben gemeint, Österreichs Justizsystem schneidet da bei solchen prominenten Verfahren generell, wenn man ein Schulnotensystem heranzieht, nur mit einer 4 bis 5 ab. Ich persönlich, also jetzt nur meine Meinung, finde das ein bisschen überschießend, weil man hat ja doch gesehen in den vergangenen Jahren, dass sehr wohl Verfahren gegen prominente Politiker reihenweise möglich sind. Also erinnern wir uns an die ganzen Verfahren gegen Sebastian Kurz, Gernot Blümel, gegen hochrangige andere Politiker, Unternehmer, den Buwok-Prozess. Also ich glaube, es ist schon sehr wohl auch für Staatsanwälte in diesem Land möglich, gegen Politiker zu ermitteln. Und aber das kann auch zu Verurteilungen kommen.
Ja, aber diese Aussage, die er da jetzt getätigt hat, hängt eben auch zusammen mit dem, was du in der vorigen Antwort schon gesagt hast, dass also er auch sagt, es gibt eine Zweiklassenjustiz. Deswegen auch nochmal an dich konkret die Frage, ist das, wie soll ich sagen, ist das zu viel gesagt oder hat er da schon ein Stück weit recht?
Also es gibt eben tatsächlich diese unterschiedlichen Verfahrensregeln bei Verfahren mit prominenten Beschuldigten und dort, wo es keine prominenten Verschuldigten gibt. Ich finde, man müsste sich da eben genau den Bericht noch durchlesen, um eine abschließende Einschätzung zu treffen, weil die Kritik hier auch ein bisschen noch teilweise abstrakt ist und ich glaube, wenn dann alles vorliegt, kann man das besser beurteilen abschließend.
Jetzt liegt ja wieder so eine Idee eines Generalanwalts auf dem Tisch. Eine Forderung von Justizministerin Alma Sadic, die kennen wir eigentlich schon. Wäre denn so ein Modell eines, das, also so ein unabhängiges Gremium, hätte das das Zeug dazu, solche politische Einflussnahme einzudämmen? Also ist das eine gute Idee?
Also ich glaube, es wäre auf jeden Fall kein Allheilmittel, weil ein Hauptkritikpunkt des Berichtes ist ja, dass es zu einer Verhaberung gekommen ist zwischen Beamten und der Politik. Und ich glaube, überall, wo es menschlingen kann, kann es wieder zu solchen Verhaberungen kommen. Also da würde jetzt per se der Bundesstaatsanwalt keine Abhilfe schaffen. Ich glaube, wenn er gut ausgestaltet wird und wir haben auch eine gewisse demokratische Kontrolle, zumindest in einem Mindestmaß und eine Verantwortung sicherstellt, wäre es schon ein überlegenswertes und sinnvolles Instrument, weil zumindest die Möglichkeit, um solche politische Einflussnahmen zu tätigen, dadurch reduziert wird.
Jetzt hast du selbst gesagt, du bist skeptisch, du hast das auch in einer Glosse in der Presse geschrieben. Die Frage ist aber für mich auch generell, jetzt wird so lange über diesen Bundes- oder Generalstaatsanwaltschaft schon gesprochen, wer bremst da so oder warum, also ich meine, bevor man jetzt lange überlegt, ist es gut oder nicht, man könnte das einfach mal machen und schauen, ob sich dann dadurch was verbessert.
Ja. Also ich würde sagen, ich bin skeptisch, dass man ihn als Allheilmittel sieht, aber ich glaube schon, dass es eine gute Institution wäre, die man einführen sollte. Aber politisch sehe ich derzeit auch nicht wirklich Chancen drauf, weil einfach ÖVP und Grüne da bei der Ausgestaltung sehr, sehr weit auseinander liegen. Und jetzt haben wir Mitte Juli, die Nationalwahl ist Ende September, das ist bei euch der Bundesverfassungsgesetz. Und ich glaube, da wird man sich nicht mehr einigen in dieser sehr kurzen
jetzt
Zeit.
Jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Und grundsätzlich eben war das offenbar auch nicht am Speisezettel der Regierung der letzten 4 Jahre.
Also die Grünen haben darauf gedrängt, dann gab es einen Ministerratsvortrag, wo auch die ÖVP dazu gestimmt hat, dass man das einführen will, aber dann gab es eine Arbeitsgruppe, die, glaube ich, 3 Berichte vorgelegt hat, also es wurde da schon sehr viel nachgedacht, aber konkret ist da eigentlich nie was gekommen.
Aber es wirkt so, als ob sich da jetzt ein neuer Streit, gerade passend zum Wahlkampf zwischen ÖVP und Grünen, rund um die Justiz irgendwie aufbaut, oder?
Das könnte schon noch sich jetzt zuspitzen, besonders wenn der Bericht veröffentlicht wird und weil das ja auch doch ein Kernthema für die Grünen ist, die sich da eben präsentieren als Garant für die Rechtsstaatlichkeit, die werden sicher auch für einen Wahlkampf benutzen wollen.
Die Grünen fühlen sich natürlich jetzt auch bestätigt durch dieses Kommissionspapier. Wie reagiert denn die ÖVP bisher?
Bisher sehr, sehr zurückhaltend. Also da gab es jetzt nur diese ganz kurze Stellungnahme von, ich glaube, es war Generalsekretär Stocker, der geschrieben hat, die Kommission kritisiert die Zustände im Justizressort und dadurch quasi den Ball an Sadic weitergepasst hat. Und zu mehr wollte sie bisher noch nicht Stellung nehmen, weil der Bericht eben noch nicht vorliegt.
Was erwartest du jetzt? Wird dieses Thema groß werden im Wahlkampf oder wird das wieder in einer Schublade verschwinden?
Also, dass das jetzt ein großer Wahlkampfschlager sein wird, die Bundesstaatsanwaltschaft, glaube ich nicht. Ich glaube, da werden andere Themen dominieren, wie Migration, wirtschaftliche Fragen und dergleichen.
Es ist interessant, dass trotzdem diese Aussagen so hart sind. Österreich könnte nicht mehr in der EU sein, 2-Klassen-Justiz und so weiter. Dass man aber den Eindruck hat, das nimmt eigentlich niemand jetzt so richtig ernst.
Ja, das ist sicher auch ein Problem. Es ist aber auch ein Problem, diese irrsinnige Zuspitzung, die wir überall hatten, die sich seit Jahren zieht von, dass die WKStA als Behörde in ihrer Gesamtheit und nicht einzelne Entscheidungen der Behörde kritisiert werden, dass da eben jetzt gleich suggeriert wird, wir sind so ein halbautoritärer Balkanstaat, wo das ganze Justizsystem bei prominenten Fällen brach liegt. Also ich glaube, da wird schon sehr, sehr viel Porzellan auch zerschlagen, um vernünftige Debatten zu führen, weil ich glaube, es gibt sehr wohl Missstände in der Justiz, die man angehen kann, aber ich glaube, das könnte man doch sachlicher und gezielter machen und man müsste jetzt nicht immer bei allem, sowohl von Seite der ÖVP, die dann quasi alle Staatsanwälte als rote, linke Agenten disqualifiziert, als auch auf anderer Seite, wo dann wieder andere Behörden verunglimpft werden. Ich glaube, davon sollte man eher ablassen und sich das genauer und differenzierter anschauen.
In diesem Sinn, Daniel, danke für deine sachliche und vernünftige Analyse und danke, dass du da warst.
Vielen Dank.
Ja, und das war's schon wieder für heute. Mehr zum Thema unserer Folge finden Sie wie gewohnt auf unserer Webseite und natürlich auch in unserer App. Wir drei, meine Kollegen Daniel Bischoff, Gernot Rohrhofer und ich, Anna Wallner, sagen danke fürs Zuhören, machen Sie's gut und auf bald.